Washington DC im Dezember 2025. Minus 10 Grad Kälte. In 2 Stunden beginnt hier ein Gerichtsprozess, für den einige Menschen schon jetzt Schlange stehen. Sie alle wollen einen Sitzplatz im Gerichtssaal ergattern. Es handelt sich nämlich nicht um irgendein Gericht, sondern um den Supreme Court in den USA. Und der entscheidet heute über die Wahlkampffinanzierung. Das Thema ist sensibel, denn im nächsten Herbst stehen entscheidende Kongresswahlen an, die sogenannten Midterms. Bei diesem Fall will jeder dabei sein.
We want to see if we can get it to see a case argued in front of the Supreme Court. This is Mount Everest. This is the very top.
Herzlich willkommen zum Galileo Podcast. Mein Name ist Katharina Held und ich nehme euch heute mit hinter die Kulissen des Supreme Courts. Als ich begonnen habe, mich mit dem Thema Supreme Court zu beschäftigen, dachte ich erstmal, okay, ein amerikanischer Gerichtshof, was soll schon dabei sein? Ab und zu habe ich schon mal in den Nachrichten davon gehört, aber so wirklich wusste ich nicht, was ihn so besonders macht. Aber jetzt, wo ich die Chance hatte, richtig in das Thema einzutauchen, weiß ich, es handelt sich hier um so viel mehr als nur ein normales Gericht. Und besonders seit Trump wieder im Amt ist, wird das Thema immer wichtiger. Auch für uns hier in Deutschland. Besonders die Richter und Richterinnen stehen immer wieder in der Kritik. In dieser Folge erfahrt ihr, welche Fälle hier am Ende landen, wie ein Anhörungstag im Gerichtssaal für einen Staranwalt in Washington aussieht und eine Insiderin erzählt uns, warum Basketballspielen unter den Mitarbeitern verpönt ist. Bleibt dran, es wird spannend.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Der Supreme Court in den USA ist der oberste Gerichtshof und damit auch der wichtigste Gerichtshof des Landes. Und die Macht seiner Richterinnen und Richter ist weltweit nahezu einmalig. Denn sie werden auf Lebenszeit ernannt. Zum Vergleich, in Deutschland sind Verfassungsrichter maximal 12 Jahre im Amt. Außerdem ist das Amt hochpolitisch. Die Nominierung der Supreme Court Richter erfolgt direkt durch den amtierenden US-Präsidenten. Deshalb spricht man auch von konservativen und liberalen Richtern, je nachdem, wer gerade an der Macht ist. Eine Zuordnung, die mehr und mehr an Relevanz gewinnt. Aber seit wann verändert sich das? Galileo-Reporter Johannes Wiebus hat sich mit Pema Levy getroffen. Sie ist Journalistin und berichtet seit Jahren aus dem Gericht. Die Entwicklung im Supreme Court hat sie genau beobachtet und kann sie uns genau erklären.
When the Republicans came back into power with George W. Bush in 2000, they had this mantra, no more suitors, right? Like, we're not just going to pick someone that we think is a good judge and a fair judge and probably aligns with us on some key issues. No, no more people that were going to disappoint them. No more people that were going to do something that broke with the party line. And so I think that has really altered the court.
Okay. Aber klären wir erstmal, was denn eigentlich im Supreme Court passiert. Insgesamt gibt es 50 Anhörungstage im Jahr. An diesen Tagen entscheiden die neuen Richterinnen und Richter in ihren Urteilen immer wieder über die wichtigsten gesellschaftlichen Themen des Landes nach ihrer Interpretation der US-Verfassung. Jedes Jahr werden etwa 7000 Fälle eingereicht, doch nur 60 bis 70 verhandeln die obersten Richter tatsächlich. Hier wird vorher also ganz schön ausgesiebt. Aber ab wann landet ein Fall denn dann eigentlich beim Supreme Court?
The biggest reason that the Supreme Court would take a case would be to resolve a dispute among the circuit courts. If there's not a circuit split, but 4 justices really want to grab some issue and resolve it, maybe it's of vital national importance, maybe there's a pressing harm to one of the parties. Maybe it's just something that bothers them, right? They can take it for whatever reason.
Es kommt also ganz darauf an. Einige Themen sind dabei natürlich auch kontroverser als andere. Und wenn so ein mächtiges Gericht über landesweit diskutierte Themen entscheidet, bleiben diese Fälle meistens nicht nur im Gerichtssaal. Ein Beispiel. 1973 erklärt das Gericht ein landesweites Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Ein historischer Sieg für Frauenrechtlerinnen. Doch 2022 der Schock. Der Supreme Court hebt das eigene Urteil wieder auf. Das Recht auf Abtreibung ist nun in den Händen der einzelnen Staaten. Rund 40 Millionen Frauen sind betroffen. Sie leben in Bundesstaaten, in denen Abtreibungen entweder bereits verboten oder eingeschränkt sind oder bald sein werden. Abtreibungsgegner bringen ihre Freude auf die Straßen. Andere protestieren. Das Urteil ist im ganzen Land zu spüren. Selbst über den US-Präsidenten kann der Supreme Court entscheiden. Nach der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 landet ein Streit um die Auszählung der Stimmen in Florida vor dem Supreme Court. Das Gericht stoppt die Neuauszählung und entscheidet die Wahl zugunsten von George W. Bush. Viele Beobachter denken, dass das Gericht zu mächtig geworden ist. So auch Journalistin Pema.
The main questions in our society are decided by the elected representatives. Right now we have a situation where every political question is actually being decided by the Supreme Court, by people who have lifetime tenure.
Der oberste Gerichtshof der USA ist politischer denn je geworden. Und doch ist er einer der ältesten demokratischen Institutionen der Welt. Aber wie geht es hinter den verschlossenen Türen im Daily Business wirklich zu? Das weiß eine Insiderin, die den Supreme Court mal ihren Arbeitsplatz genannt hat. Die bekannte Rechtsprofessorin Kate Shaw hat den Alltag im Supreme Court hautnah miterlebt. Direkt nach dem Studium war sie einer von 36 Law Clerks, den Gehilfen der obersten Richter. Es ist der begehrteste Job eines jeden Jurastudenten in den USA.
You walk into that building every day, and at least for the one year that you're there, it doesn't really ever get old. I mean, it is a pretty wild place to go to work every day. And so I never felt totally comfortable.
Kate war ein Jahr lang die Gehilfin des damals 86-jährigen Richters John Paul Stevens. Ihre Aufgabe? Sich bei jedem Fall durch die Anträge der Anwälte durchzuarbeiten und am Tag der Anhörung dem Richter zur Seite zu stehen.
I think if you reflect on it, it could be actually kind of paralyzing, just sort of how high the stakes are and how kind of underprepared you feel to be serving in this kind of role so early in your legal career. So I think that you just kind of have to psych yourself up. It is a wild experience to be 27 years old and to have a Supreme Court justice say to you, well, what do you think about the meaning of the Eighth Amendment or the First Amendment? And to be taken seriously when you give your views.
60 Stunden Arbeit pro Woche. Für einen Law Clerk ganz normal. In dem 90 Jahre alten Gebäude befinden sich neben dem Gerichtssaal über 100 Büros, eine Bücherei, ein Pressezentrum und für Besucher, die es hier reinschaffen, sogar ein eigener Souvenirshop. Doch eine Sache hat mich besonders überrascht.
There's also a gym, there's also a basketball court that's referred to as the highest court in the land, right above the courtroom. So this never happened when I was a law clerk, but occasionally you hear stories about somebody getting up to the courtroom and like dribbling a basketball during oral arguments, which is really frowned upon because it's right above the courtroom and you can hear the dribbling. Her law clerk and then some of the other law clerks in other chambers would go to the exercise classes with Justice O'Connor and her friends. And actually, we learned this too late, but if you go once to the exercise classes, you're essentially expected to go every time after that. So we inadvertently kind of committed ourselves, my co-clerks and I, to attending all the step aerobics classes with Justice O'Connor and her friends.
Wer hätte gedacht, dass der Supreme Court auch nur ein ganz normaler Arbeitgeber ist, der sich mit Work-Life-Balance beschäftigt? Nach den skurrilen Geschichten aus dem Alltag der Supreme Court-Mitarbeiter schauen wir uns aber jetzt mal an, wie so ein Anhörungstag für einen Anwalt im Supreme Court wirklich abläuft. Und zwar geht es um den Fall über die Wahlkampffinanzierung, bei dem die Menschen in Washington unbedingt live dabei sein wollen. Erstmal ein bisschen Kontext zu dem Fall. Vor 3 Jahren klagt die Republikanische Partei gegen die US-Wahlkampfbehörde FEC. Die Behörde begrenzt, wie viel Spendengelder Parteien an ihre Kandidaten weiterleiten dürfen. Die Republikaner wollen diese Grenzen nun aufheben. Zu den Klägern gehört auch J.D. Vance, damals selbst Senatskandidat. Jetzt ist der Fall beim Supreme Court gelandet. Die Trump-Regierung hat sich auf die Seite der Kläger gestellt und verteidigt ihre eigene Behörde nicht. Deshalb hat der Supreme Court Staranwalt Roman Martinez für die Gegenseite berufen. Er hat bereits 15 Fälle vor dem Supreme Court verhandelt. Prestigeträchtiger kann es für einen Anwalt in den USA kaum werden. Roman verrät uns, wie so ein Prozess abläuft, von der Vorbereitung bis zum Anhörungstag.
One thing that lawyers should do is try to serve the interest of the rule of law and of the system generally. So if the court asked me to come in and help them out by serving this role, I was of course excited to do it.
Wenn er so einen Fall annimmt, beginnt die monatelange Vorbereitung. Mit seinen Kollegen verfasst Roman einen sogenannten Brief, ein etwa 50-seitiges Dokument, das den Fall erklärt. Dann geht es an die Vorbereitung für den Anhörungstag. In Washington gibt es für die Vordersten in der Schlange vor dem Gerichtssaal gute Nachrichten. 10 freie Sitzplätze. Diese Supreme Court-Fans werden heute zu Augenzeugen. Kameras sind im Gerichtssaal während der Anhörung übrigens nicht erlaubt. Die einzigen Bilder stammen von Gerichtszeichnern. Roman Martinez hat sich wochenlang mit einem Team vorbereitet. Heute zählt es. Er muss die Richter von seinen Argumenten überzeugen. Aber wie schafft er das?
The most important strategic insight is you need 5 votes to win. So task number 1 is to get to 5. And in order to get to 5, you need to be thinking about, you know, which justices are likely to come out your way or more predisposed to coming out your way. And you got to figure out who are the sort of marginal justices in the middle? Who's going to be my 4th vote, my 5th vote?
Puh, klingt erstmal nach einem reinen Strategiespiel. Und einer steckt mittendrin. Donald Trump konnte in seiner ersten Amtszeit gleich 3 neue Richter benennen. Die Konservativen haben seitdem mit 6-3 eine klare Mehrheit. Eine Dynamik, die Trump ausnutzt. Er setzt auf die sogenannten Noturteile. Fälle, bei denen der Supreme Court ohne eine Anhörung entscheidet, etwa was das Vorgehen der Immigrationsbehörde ICE angeht. Pema Levy kritisiert diese Entscheidungen.
The way in which the administration is carrying out these raids and these seizures and these detainments is clearly both in violation of the statutes that say how you're supposed to do this and the Constitution. And it goes up to the Supreme Court, and the Supreme Court says, go ahead. They don't even explain why, they just say, go ahead.
Okay, warte mal. Das klingt ja, als hätte das Gericht hier einfach so über die Verfassung hinweg entschieden. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ist das in Deutschland auch so? Also, in Deutschland gibt es erstmal kein einheitliches Supreme Court Gericht. Unser vergleichbares Gegenstück wäre das Bundesverfassungsgericht. Hier werden die Richterinnen und Richter aber abwechselnd vom Bundestag und Bundesrat fraktionsübergreifend bestimmt, nicht von einer einzelnen Person wie in den USA. Dadurch dominiert hier nicht eine politische Richtung, sondern die Wahl fällt eher auf gemäßigte Juristen. Doch zurück zum Anhörungstag. Wenige Stunden später, nach der Anhörung, kann Roman Martinez den Gerichtssaal wieder verlassen. Er hat dafür argumentiert, dass die Wahlkampfgesetze nicht gelockert werden sollen, damit nicht noch mehr Geld an US-Politiker fließen kann. Jetzt bin ich gespannt. Wie lief's?
It was fun. We had a good day. The justices had a lot of great questions, and you know, we'll see what they do.
Anything unexpected for you?
Nothing unexpected. It lasted a long time. They went overtime, but it's great they're giving such serious consideration to all this.
Das klingt doch erstmal ganz gut für den Staranwalt. Die Richter werden ihre Entscheidung bereits wenige Tage nach der Anhörung treffen. Sie wird aber erst in mehreren Monaten öffentlich bekannt werden. Bis dahin wird auch die Blockbuster-Entscheidung dieses Amtsjahres fallen. Ob Donald Trumps internationale Strafzölle rechtens sind oder nicht. Ein Berufungsgericht hatte diese nämlich für illegal erklärt. Noch bleiben die Zölle bis mindestens zum 14. Oktober in Kraft. So lange hat die US-Regierung Zeit, um beim Supreme Court Einspruch zu erheben. Laut Experten sind die Chancen, dass die Zölle des Präsidenten vom obersten Gerichtshof abgesegnet werden, aber gering. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei dem Ganzen kein gutes Gefühl habe. Wenn ich mir die Noturteile anschaue, die der Supreme Court im letzten Jahr gefällt hat, wirkt es auf mich so, als würde Trump dieses Gericht gezielt als Instrument nutzen. Fast so, als wolle er sich unangreifbar machen. Über das System in Deutschland mache ich mir weniger Sorgen, denn das Bundesverfassungsgericht wird nicht so stark von einer einzelnen Person geprägt wie in den USA. Es gibt mir das Gefühl, dass unsere Justiz unabhängiger ist und dass so eine extreme Politisierung wie in den USA bei uns deutlich unwahrscheinlicher ist. Aber die Entwicklungen im Supreme Court haben auch für uns hier in Deutschland Auswirkungen, wenn dort über Themen wie die internationalen Strafzölle entschieden werden. Wie auch immer die Zukunft aussieht, an diesem Ort entscheidet sich weiterhin, in welche Richtung Amerika sich bewegt. Das war's erstmal für heute. Für mehr solche Geschichten und noch mehr Wissen hört gerne in unsere anderen Galileo-Podcast-Folgen hinein. Oder ihr schaltet einfach ein bei Galileo. Täglich auf ProSieben und jederzeit umsonst bei Join. Bis zum nächsten Mal.